Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Zuhörer, wie so ungefähr vor 2000 Jahren sitzen auch wir hier heute zusammen, um das zu hören, was Paulus der Gemeinde in Thessalonich schreibt und was er auch uns schreibt. Und das ist quasi so, wenn wir jetzt könnten, dann müssten wir alle ein bisschen näher zusammenrücken und gespannt lauschen auf das, was der Vorleser in der Gemeinde von Paulus gelesen hat. Der Text der heutigen Predigt kommt aus dem 1. Thessalonicher Brief, das ist so die vorletzte Predigt zu diesen Texten. Und ich lese den aus Kapitel 5, die Verse 12 bis 22. Übersetzt nach der neuen Genfer Übersetzung lautet er wie folgt: Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat, und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie an euch tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Himmlischer Vater, wir hören auf das, was du uns zu sagen hast. Schenke durch den Heiligen Geist, dass wir es richtig einordnen können, dass wir es in unser Leben aufnehmen und dass unser Herz zu dir hin bewegt wird. Und zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe mal eine Frage an euch. Was könnte so ein Milchkarton wohl mit unserem Glauben zu tun haben? Ja, auf den ersten Blick ja anscheinend nichts. Aber mir ist im Verlauf der Predigtvorbereitung aufgegangen, dass er doch schon etwas mit unserem Glauben zu tun hat. Und darauf möchte ich auch gleich nochmal eingehen. Wenn man den Text so liest oder wenn man ihn so hört, vielleicht ist euch auch das ein oder andere daran aufgefallen, mir auf jeden Fall, und ich habe mal einige Stellen aus dem Text markiert. Es sind ja nur 10 Verse im Grunde genommen. Ist nicht viel Text, ne? Aber diese 10 Verse behalten immerhin 2 Bitten. Also zweimal schreibt Paulus, wir bitten euch. Und 17 Mal fordert er die Gläubigen auf. Da steht also in Rot markiert diese 17-malige, ja, Imperativ nennt man das im Deutschen, oder auch die Befehlsform. Ermutigt, betet, freut euch, helft, prüft, dankt, bemüht euch. An sich ja alles gute Aufgaben, die er da anweist. Und nach den tröstenden Worten über die Auferstehung, die wir letzten Sonntag gehört haben, könnte man fast meinen, so, ich hatte so den Eindruck am Anfang, das Gefühl, Mensch, Paulus, das ist ja so ein bisschen, als ob du auf einmal noch mal so die Peitsche auf uns herniedersausen lässt. Ja, los, ihr Christen in Thessalonich und natürlich auch in Bonn, wir lesen das ja mit und hören das hier. Tut das, vorwärts mit euch, bemüht euch, strengt euch an. Das könnte ja auch so gelesen werden, was ihr jetzt tut, ist noch zu wenig. Strengt euch mal richtig an für Gott. Legt euch mal so richtig ins Zeug. Da kommt so irgendwie Gebot auf Gebot, Befehl auf Befehl. Und nach dem Text vorher und nach allem, was wir so gelesen haben, könnte einem so ein bisschen doch die Freude an dem Brief vergehen jetzt. Und ich habe in den letzten Jahren häufig gerade Christen auch getroffen, die bei solchen Texten immer so gesagt haben, oh, da fühle ich mich so total unter Druck gesetzt. Und es ist ja auch nicht ohne der Text. Der ist auffordernd, auf jeden Fall. Er ist auch herausfordernd. Die Frage ist ja, ob er vielleicht sogar überfordernd ist. Versetzen wir uns noch mal kurz in die Christen in Thessalonich. Vielleicht haben die so gedacht, Mensch Paulus, muss das jetzt sein? So viele Ermahnungen und dann noch in der Befehlsform, Befehl auf Befehl. Hast du denn vergessen, was du uns im ersten Kapitel geschrieben hast? Da schreibt der Paulus nämlich an die gleichen Christen, es vergeht kein Tag, an dem wir, also Paulus und andere Christen, mit denen er zusammen war, Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und dann schreibt er sogar, ihr seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Oder erinnern wir uns doch an das, was Paulus in Kapitel 3 geschrieben hat, an die Christen in Thessalonich. Timotheus hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt. Diese Nachrichten über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Wir machen doch im Grunde genommen alles richtig. Wir sind doch schon Vorbilder. Warum müssen wir uns jetzt noch so viele Befehle und Ermahnungen hier anhören? Ja, liebe Freunde, Gottes Wort gilt ja nicht nur für die Christen in Thessalonich, sondern auch für uns. Und was könnte der Grund sein, warum die Gemeinde es dort nötig hatte und wir es heute nötig haben, solche Texte zu hören, zu lesen und zu verinnerlichen? Ich will nochmal auf meine Eingangsfrage zurückkommen und auf diesen Milchkarton. Es ist ja seit ein paar Monaten so, wenn man diesen Deckel hier öffnet, was passiert dann mit dem Deckel? Nix, ne? Man kann ihn nicht mehr abnehmen und er bleibt daran hängen. Und wenn man jetzt hier anfängt zu gießen, bei manchen ist das so, dann sind die Deckel so locker dran, dann rutschen die in den Ausguss rein und platsch, das läuft alles auf den Tisch oder neben das, wo man eigentlich reinschütten will. Und vielleicht habt ihr euch darüber auch schon öfter mal geärgert, so wie ich zum Beispiel, ja? Also geht mir auf jeden Fall öfter so. Oder wenn ich an meinen Enkel denke, dann gießt er sich was ein und platsch, liegt wieder was auf dem Tisch. Aber als ich dann genau diesen Karton mir ein bisschen näher angeschaut habe, fiel mir etwas auf, was auf dem Karton draufsteht. Nämlich, auf den Deckel bezogen natürlich, ich bleibe dran. Und dann ist das manchmal so bei den Predigtvorbereitungen oder wenn man irgendwas vorbereitet, das ist ja wie so eine kleine Offenbarung, ne? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich habe so festgestellt, dass das so ein Kerngedanke für unseren Text hier ist. Denn warum haben es wir nötig oder hatten es die Christen in Thessalonich nötig, diesen Text zu hören? Um dran zu bleiben. Dranbleiben an dem Gott, der seinen Sohn Jesus als unseren Retter in diese Welt gesandt hat. Dran zu bleiben an dem Wort Gottes, an der Bibel, an seinen Ermahnungen und Ordnungen. Dran zu bleiben an Jesus Christus und seinem Lebensstil. Paulus hat diesen Text nicht geschrieben, um uns oder die Thessalonicher vorwärts zu peitschen oder zu knechten. Das ist kein Text, der immer so beim Peitschenknallen auf uns niedersaust und schreit, tu dies, lass das. Da wird kein Druck aufgebaut. Paulus, und eigentlich muss man ja immer sagen, Gott, hat diesen Text geschrieben, um uns und alle Christen liebevoll zu ermahnen und zu ermutigen. Denn dieser Text steht wie viele andere auch im Rahmen der großen Liebe und seinem Barmherzigen für uns. Handeln für uns. Johannes schreibt das doch in seinem Brief, anknüpfend an das, was Helen vorgelesen hat, so wunderschön. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Ihr merkt es, das ist von Weihnachten die Rede. Da kommen wir gerade her, auch von diesem schönen Fest. Weiter schreibt er, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Da ist von Ostern die Rede. Ja, da gehen wir gerade hin auf das wunderbare Fest. Meine Freunde, so schreibt Johannes weiter, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat ja niemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Diese Liebe ist doch so wichtig geworden, oder? Der Text an die Thessalonicher, der ist zwar auch schon fast 2000 Jahre alt, aber der ist doch aktueller als je zuvor. Wie sieht es denn in der Welt aus inzwischen, wenn die Liebe unter den Menschen immer weiter abnimmt? Ich nehme an, ihr verfolgt Nachrichten, ihr wisst, was in der Welt los ist. Wie sieht es in einer Welt aus, die Gottes Liebe und Gottes Wort vor allen Dingen auch beiseite schiebt, immer mehr in den Hintergrund drängt? Und wie sieht es in einer Welt aus, wenn wir als Christen nicht dranbleiben an Gott, an Jesus, am Heiligen Geist, am Wort der Bibel? Habt ihr das schon mal überlegt? Was würde passieren, wenn ihr gar nicht vorhanden wärt in dieser Welt? Was würde passieren mit all euren Angehörigen, die vielleicht nicht gläubig sind? Eure Eltern, Geschwister, Kinder, Enkelkinder, aber auch alle Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Es wäre finster, finsterer, als wir uns das vorstellen können. Wenn wir als Gemeinde nicht in dieser Welt wären, dann wäre es noch schlimmer als je zuvor. Und das wird kommen, Herr, wenn die Entrückung kommt. Möchte Jesus, dass das so ist? Nein, er möchte es natürlich nicht. Und er gibt zwei Aussagen uns mit, die das genaue Gegenteil davon beweisen. Die erste Aussage finden wir in Johannes 8, Vers 12, in der Jesus von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und die zweite Aussage, das ist doch das absolut Erstaunliche, was er sagt, in Matthäus 5, Vers 14 und 16 über uns als Gemeinde, als Christen, ihr seid das Licht der Welt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber Liebe und Licht, das sind so riesige Begriffe und sind so sehr schwer zu erklären, oder? Gott selbst hat nie jemand gesehen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Doch wenn wir einander lieben, dann lebt er in uns. Und dann wird in der Welt sichtbar und erfahrbar, was Gottes Liebe und Licht ist. Ist das nicht der Hammer? Durch uns wird Gottes Liebe und Licht in dieser Welt sichtbar. Und wenn wir das so im Hinterkopf behalten, dann wird doch unser Text auf einmal ganz anders aufleuchten. Wenn wir jetzt da hineinschauen in diesen Text, ja, dann strahlt der regelrecht auf. Aus den Befehlen und Ermahnungen, die wir vielleicht am Anfang manchmal herauslesen oder die wir auch in unserem Herzen manchmal so hören und diese Anstrengung und Bemühung, die wir dann verspüren dabei, da wird auf einmal doch eher ein Wünschen und ein Wollen. Ja, ich möchte dranbleiben an Gott. Ich möchte ein Licht sein in dieser Welt. Letztes Wochenende war ich beim Bibellesebund Vorbereitungsseminar für die Strandsaison, die Kindermission. Und das war genau unser Thema, Licht sein in einer dunklen Welt. Wir haben vielleicht Kinder vor uns und auch Erwachsene, die wir nur einmal treffen. Nur ein einziges Mal. Und da haben wir die Gelegenheit, ihnen von Gottes Licht und Liebe weiterzugeben. Und die wollen wir nutzen. Dafür überlegen wir das alles. Dafür bereiten wir uns vor. Wir nehmen uns das ganz fest vor, diesen Text, diese Aufforderungen in unserem Leben nach vorne zu stellen. Denn dann ändert sich unsere ganze Haltung, mit der wir diesen Text hören und lesen. Und wir erkennen doch daraus, dass dieser Text die praktische Umsetzung von Gottes Liebe und Licht ist. Das betrifft die Gemeinde, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Es betrifft unser Miteinander, wie wir in unserem Umfeld mit Menschen umgehen. Und es betrifft uns selbst. Ich habe ein super Zitat von Oswald Chambers gefunden. Der hat mal dazu etwas geschrieben. Das christliche Leben ist das einfachste, fröhlichste und unbeschwerteste Leben, wenn es gelebt wird, wie Christus es gelehrt und gelebt hat. Und deswegen wollen wir etwas näher auch in den Text hineingehen. Paulus hat diesen Text in 4 Abschnitte quasi aufgeteilt, wie die Liebe und das Licht ganz konkret durch unser Leben in diese Welt kommen kann. Interessanterweise an erster Stelle nennt er in diesem Abschnitt unsere Haltung gegenüber den Gemeindeleitern. Ja? Ihr seht das in Vers 3, 12 und 13. Wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Grundsätzlich ist hier der Umgang mit den Ältesten oder mit den Vorstehern gemeint, aber auch mit Mitarbeitern, so wie wir heute gehört haben, Klaus Hermann oder Antje, die sich in die Gemeinde einbringen. Und ihr kennt alle Texte, die sich mit dem Verhalten der Gemeindeleiter beschäftigen, wie die Ältesten, welche Voraussetzungen die mitbringen sollen und so weiter und so fort. Dazu gibt Paulus ja auch Anweisungen. Hier ist es andersrum. Im Brief an die Thessalonicher in diesem Abschnitt wird die Gemeinde gebeten und aufgefordert, mit ihren Leitern besonders gut umzugehen. Das sind auch besondere Männer, die hier Dienst tun. Männer, die sich abmühen, steht hier. Und jetzt schaut euch mal um, wer will sich denn heute noch abmühen? Menschen, Männer, die für andere sorgen. Fürsorge oder Sorge könnt ihr kaufen heutzutage. Aber freiwillig, dass euch jemand versorgt oder für euch sorgt, findet man noch kaum noch. Geschweige denn die Männer, die andere Menschen zur Vernunft bringen, also ermahnen. Wer will das heute noch? Und diese Männer tun das ja alles nicht nur für sich selbst. Das könnte man ja noch verstehen, wenn man sich für sich selbst abmüht, für sich selbst sorgt, für sich selbst sich vernünftig verhält oder so. Aber diese Männer tun es für die Gemeinde, für andere Menschen, für uns, für jeden Einzelnen, der hier heute ist. Und lasst uns die Namen ruhig sagen. Das sind Männer wie Andreas, Werner und David, die der Gemeinde vorstehen. Auch Menschen wie Klaus Hermann, Antje und viele andere, ich kann die Namen alle gar nicht aufzählen, die sich hier für unsere Gemeinde einbringen. Aber insbesondere die Ältesten. Und deswegen werden die Mitglieder in der Gemeinde in Vers 13 ja auch so gebeten, und das steht im Griechischen folgendermaßen: hyper ekperiso en agape. Auf gut Deutsch, für alle, die das nicht verstanden haben: achtet diese Männer überaus wert in Liebe. Und hyper ist dabei die Steigerung, die geht über das normale Maß hinaus. Und mit Agape ist die höchste Form der Liebe gemeint. Das ist nämlich die Liebe, für die Jesus sich für jeden von uns hingegeben hat, bis zum Tod am Kreuz. Und ihr Lieben, diese Liebe sollen wir als Gemeinde für unsere Ältesten haben. Wie schaffen wir das? Allein natürlich auf keinen Fall, sondern nur, indem wir an Christus dranbleiben. Dann können wir auch untereinander Frieden halten, wie dieser Abschnitt abschließt. Zweitens, die Liebe und das Licht Gottes werden sichtbar in unserem Umgang miteinander. Wir haben schon oft in unseren Predigten das Thema Schwache und Kleingläubige aufgenommen. Und Jesus hat ein besonderes Herz für diese Schwachen. Deswegen heißt es in Vers 14, wir ermahnen euch, Geschwister, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen alle. Unordentliche, Kleingläubige, Schwache, das sind die Gruppen von Menschen, die in der Welt keiner mehr haben will. Schaut euch um. Diese Menschen nerven doch nur, belasten vielleicht die Sozialsysteme. In der Welt, da muss man stark sein, an sich selbst glauben, sich den Ordnungen unterwerfen. Die Unordentlichen, Kleingläubigen und Schwachen, die passen da nicht mehr rein. Und wie schrecklich ist das, oder? In der Gemeinde? Die Gemeinde ist ja sogar eine Ansammlung solcher Menschen. Wir sind quasi ein Zuhause für die Menschen, die draußen in der Welt keiner mehr haben möchte. Wie schön ist das doch. Paulus schreibt hier nicht, man soll diese Menschen aus der Gemeinde entfernen. Ganz im Gegenteil. Er fordert uns auf, für diese Menschen zu sorgen. Wir sind sogar verantwortlich für sie. Für die Kleinmütigen, Kleingläubigen, Schwachen und Unordentlichen. Natürlich dürfen wir auch mal ein klares Wort sprechen. Aber in Liebe. Und darin unterscheiden wir uns von der Welt. Wie können wir das tun? Doch nur, indem wir an Christus dranbleiben. In Vers 15 wird es noch spannender. Keiner vergelte Böses mit Bösem, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen alle. Ja, und dazu braucht man doch eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Das können wir alle beobachten, was in der Welt los ist. Es ist meistens ganz, ganz anders. Menschen vergelten Böses lieber mit Bösem. Es steigert sich hin bis zu Kriegen. Sie jagen dem Erfolg, dem Geld und dem Spaß nach. Wir Gläubigen machen den Unterschied. Wie wir miteinander umgehen und mit den Menschen umgehen, das muss sich unterscheiden. Wir verzichten auf Rache oder Revanche. Wir wünschen und tun allen anderen Gutes. Denn dann können die Menschen um uns Gottes Liebe und Licht erkennen. Gottes Liebe und Licht wird sichtbar in unserem persönlichen Leben. Es kommen hier zwei, drei schöne Verse, ganz kurze und doch so inhaltsreich. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt Dank in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wie oft bin ich traurig? Wie oft seid ihr traurig? Wie oft fühlen wir uns von Gott verlassen? Wie oft hängen wir durch und fühlen uns benachteiligt? Also mir geht es schon öfter mal so. Aber ihr Lieben, hier in diesen drei Versen haben wir ein Rezept mit drei einfachen Zutaten gegen alle geistlichen Wehwehchen, die uns plagen. Freude, Gebet und Dank. Und wenn ihr heute nichts anderes mitnehmt als diese drei Dinge, dann ist euch geholfen. Das sind nämlich drei einfache Zutaten, die wir uns jeden Tag selbst verschreiben können. Und die Wirkung, das ist wie so ein Kombipräparat, ist gleich mehrfach. Und je öfter wir uns in Freude, Gebet und Dank in unserem Leben einüben, desto mehr wird sich unsere Grundhaltung verändern. Auch hier möchte ich einen Punkt herausnehmen, nämlich das Gebet. Auch das höre ich ganz oft. Das setzt mich so unter Druck. Ich muss noch mit Gott reden, beten. Das ist irgendwie so alles ein mechanischer Vorgang für viele. Das ist nicht das, was Paulus hier meint. Paulus meint hier, pflegen wir doch durch das Gebet die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Pflegen wir unsere Beziehung zu unserem Retter und zu unserem Freund, dem mächtigsten Freund dieser Welt, Jesus Christus. Beten wir mit und durch den Heiligen Geist. Nur so bleiben wir dran. Und apropos Heiliger Geist, da komme ich zum vierten und letzten Punkt dieses Abschnittes. Gottes Liebe wird sichtbar durch die Wirkungen des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist dämpft nicht, Weissagung verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeglicher Art. Wir finden hier ja den Text der Jahreslosung 2025. Und ich möchte nur zwei Punkte aus Werners Predigt dazu kurz nochmal aufnehmen. Erstens, der Maßstab für das Gute ist Gottes Wort. Also auch dieser Abschnitt hier. Es ist ewig und es ist gut. Dieses Wort vermittelt uns den Sinn des Christus durch den Heiligen Geist. Und zweitens, nicht immer ist der Heilige Geist so feurig und lebendig in uns. Und wer da war, kann sich vielleicht an das Bild erinnern, was Werner benutzt hat. Werner hat das nämlich verglichen mit dem Topf, der auf dem Herd steht. Und fehlt die Energie, dann wird das Wasser wieder kalt. So ist es auch mit uns. Wenn die Verbindung zu Gott, zu Jesus abreißt, dann ist unser Leben gestört. Und ihr Lieben, so wird es immer sein, wenn wir nicht am Heiligen Geist dranbleiben. So, jetzt könnte man natürlich noch viele, viele mehr einzelne Dinge in diesen Versen beleuchten. Ja, das ist ein, auch wenn es nur ein kurzer Text ist, ist es doch ein sehr inhaltsreicher Text. Und es steht ja jedem von euch frei, ihn zu Hause zu lesen und zu hören, was der Heilige Geist einem dazu noch klar machen möchte. Vielleicht ist es mal angebracht, in der Zeit der Stille diesen Text zu betrachten und zu schauen, woran mangelt es mir denn? Ist es vielleicht die Dankbarkeit? Oder kann ich vielleicht mit jemandem nicht umgehen, der schwach ist, der kleingläubig ist? Vielleicht fehlt euch auch die Freude am Herrn. Oder ihr merkt, ach, ich müsste eigentlich mal mehr für die Gemeindeleitung beten. Lasst euch doch vom Heiligen Geist lenken und tut, was er auch persönlich sagt, was er euch persönlich sagt. Die Aufforderungen von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich und auch an uns sind gut zu verstehen. Ihr habt alles gehört, was ich dazu gesagt habe. Und wenn wir so handeln, wie es hier im Text steht, werden die Menschen Gottes Liebe und Licht erfahren. Aber wie das manchmal so ist, bei der Vorbereitung der Predigt ist mir noch ein weiterer Punkt klar geworden. Manchmal ist es nämlich so, dass sich das in meinem Alltag so einschleicht, so nach und nach, dass dieser Text verschwimmt, aus dem Gedächtnis kommt, dass es ein Stück weit finsterer wird. Ich freue mich nicht. Ich habe Schwierigkeiten im Umgang mit manchen Menschen um mich herum. Ich habe so das Gefühl manchmal, den Eindruck, dass es in meinem Leben finster wird. Dass ich versage. Die Verbindung zu Jesus scheint unterbrochen zu sein. Vielleicht auch ganz weg zu sein. Ich merke, ich bin nicht mehr an ihm dran. Wie komme ich denn da wieder in die Verbindung mit ihm? Wie kann ich denn dranbleiben an ihm? Ihr Lieben, was machen wir denn, wenn wir versagen? Was ja kein Einzelfall ist. Wir werden täglich schuldig an unseren Mitmenschen, auch und gerade in der Gemeinde. Nun, es ist kein Grund aufzugeben. Jesus kennt uns. Er weiß, wie schwach wir sind. Wir brauchen ihm nichts vorzumachen. Und er will ja noch viel mehr mit uns in Verbindung bleiben, als wir mit ihm. Er will, dass die Verbindung nicht unterbrochen ist und bleibt vielleicht sogar. Er bleibt immer an uns dran. Wir dürfen jederzeit zu ihm gehen und um Vergebung für unsere Sünden bitten. Dann vergibt er sie uns. Wir bekommen eine neue Chance. Das sagt er in seinem Wort ganz ausdrücklich im 1. Johannesbrief. Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das hört sich so einfach an, oder? Und es ist so einfach. Und dann strahlt das Wort der Bibel in uns wieder auf. Und dann erfüllt uns der Heilige Geist wieder. Und wir können mit Gott weiterhin oder wieder in Liebe und Licht in Verbindung sein. Und dann können wir auch Gottes Liebe und sein Licht weitergeben, weiterleben. Jesus sorgt dafür. Er starb am Kreuz für mich und für euch, für jeden Einzelnen, für die Schuld sogar der ganzen Welt. Er will doch, dass wir an ihm dranbleiben und er sorgt auch noch dafür. Ich möchte mit dem Milchkarton und mit dem Deckel abschließen. Und ihr seht, jetzt habe ich den ein bisschen verfremdet. Ne? Das machen wir bei den Kindern auch häufig, dass wir auf die Kartons hier was draufkleben und die benutzen. Ich möchte mich nicht mehr ärgern, wenn ich so einen Milchkarton aufdrehe oder vielleicht auch eine andere Flasche. Sondern ich möchte mich daran erinnern, an Jesus dran zu bleiben. Und dass er für mich da ist. Ich möchte mich daran erinnern, dass ich dranbleibe an dem, was in seinem Wort steht. Was ist mit euch? Ich hoffe doch sehr, ihr seid auch dabei, denn Jesus möchte genau das. Und er hat alles dafür am Kreuz getan, dass wir an ihm dranbleiben, bis in die Ewigkeit hinein. Amen.